Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Botthoff.
Hallo liebe Zuhörer, hallo Carsten. Ja, war ein tolles Kampfsportwochenende. Ich freue mich heute mit dir zu talken. Wir haben uns wie immer nicht vorbereitet auf das, was wir jetzt erzählen. Das heißt, wir gehen wie gewohnt spontan in unser Gespräch heute rein. Und ja, ich bin schon gespannt, was du mir alles so erzählst. Wir haben ja doch einige Ereignisse, sie überschlagen sich fast, könnte man sagen. Und da werden wir bestimmt auch noch drauf eingehen, denn die eine oder andere Kampfpaarung wurde bekannt gegeben. Ja, und natürlich müssen wir über das vergangene Wochenende sprechen.
Jawohl, ich würde sagen, über was wollen wir zuerst sprechen? Über die Ankündigung, über die kommenden Kämpfe oder über die vergangene UFC Fight Night, wollte ich sagen, aber über den vergangenen UFC Pay-Per-View?
Ich bin für beides offen. Ich bin zu beidem gespannt, wie deine Meinung aussieht. Und ja, hau einfach mal raus, was dir auf der Zunge liegt.
Ja, UFC 251 wird auf der bekannten Fight Island stattfinden. Und diese Fight Island ist tatsächlich in Abu Dhabi. Das war ja immer die Frage, wo wird das Ganze überhaupt sein? Jetzt können wir uns sicher sein, in Abu Dhabi auf einer Insel. Es ist eine Insel, aber es ist keine verlassene Insel im tiefsten Amazonas. Ne? Also, wo habe ich den Namen nochmal gespeichert? Yas Island, also Yas Island. Könnt ihr mal bei Google danach suchen. Dort wird, also das ist quasi die UFC Fight Island. Und dort wird das Event auch stattfinden. Fun Fact, dort fand übrigens auch UFC 112 statt. Das war 2010. Aber wir haben einige geile Kämpfe drauf. Wir haben einmal Kamaru Usman vs. Gilbert Burns. Die UFC hatte versucht, bis zuletzt noch mit Masvidal zu verhandeln, aber mit Masvidal ließ sich nicht verhandeln, hieß es. Deshalb bekommt Gilbert Burns jetzt diesen Titelfight. Dann haben wir ein Rematch, und zwar Alexander Volkanovski vs. Holloway. Dann haben wir Peter Yan vs. Jose Aldo und Rose Namajunas vs. Jessica Andrade. Das alles werden wir bei UFC 251 sehen.
Brutal, also vier Hammerkämpfe, die wir natürlich dann kurz vor den Events noch intensiver besprechen werden. Aber man hat praktisch das Gefühl, als wäre es so ein Konter, ein Rückfight, ein Rückschlag von Dana White, der natürlich ein bisschen angepisst war die letzten Tage, weil seine ganzen Superstars sich gegen ihn ausgesprochen haben. Oh, Entschuldigung. Seine ganzen Superstars haben sich gegen ihn ausgesprochen, haben ja ihren Unmut kundgetan. Allen voran ein John Jones, dann gefolgt von Masvidal. Und wir hatten in der Vergangenheit schon einen Henry Cejudo, der gesagt hat, er hat keinen Bock mehr. Dann ist ein Conor McGregor nachgezogen und hat gesagt, ja, das reizt mich auch alles nicht mehr. Also man hat schon gemerkt, dass die UFC unter Druck gerät, dass Dana White ein bisschen unter Druck gerät. Und jetzt sieht's praktisch so aus wie so ein Konter, in dem er uns so ein Mega-Event dahin haut. Und ja, eigentlich ein Youngster, ein Aufsteiger, jemand, über den man vor kurzem noch gar nicht gesprochen hat, ein Gilbert Burns, hat jetzt auf einmal die Chance, den Titel zu holen gegen einen Kamaru Usman. Und da hätte, glaube ich, vor wenigen Monaten noch kein Mensch mit gerechnet. Da hätte jeder eher gesagt, ein Colby Covington, ein Masvidal, vielleicht sogar ein Conor McGregor. Aber an Burns hätte definitiv keiner gedacht, dass der mal um den Titel kämpft in so kurzer Zeit.
Absolut. Dann steht auch, dass ich denke mal, es wird das Main Event sein für UFC 252 fest. Und auf den Kampf freue ich mich unfassbar. Daniel Cormier vs. Stipe Miocic 3. Beide haben ihren Vertrag unterschrieben. Die UFC hat es offiziell gemacht. Die Trilogie kommt.
Ja, als ich das gelesen habe, habe ich mir sofort gesagt, oh, jetzt macht der Carsten einen Freudentanz, weil du bist ja ein absoluter, also schon so ein bisschen Miocic-Fan und auch Fan von den beiden vorangegangenen Kämpfen gewesen, wobei ich das gut verstehen kann. Es waren wirklich kracher Auseinandersetzungen. Gerade der letzte Fight, der Rückkampf, also sprich der zweite Fight, das war ja eine Auseinandersetzung wie in einem Rocky-Film, also wirklich ein Megakampf. Schaut euch den unbedingt nochmal an, bevor es in den dritten Kampf geht. Das war eine super Aktion, wie Stipe da das Blatt gewendet hat, sich zurückgekämpft hat und dann gegen DC gewonnen hat. sich den Titel zurückgeholt hat. DC mit Emotionen im Käfig und also wirklich ein Mega-Event. Und wir haben sehnsüchtig darauf gewartet, dass es zu diesem dritten Kampf kommt. Wir hatten uns schon in den vergangenen Podcasts negativ darüber ausgesprochen, dass Stipe nicht kämpfen will. Er hat sich halt so ein bisschen zurückgehalten, auch mit der Begründung, dass er jetzt in der Corona-Zeit Wichtigeres zu tun hätte als Firefighter, als Feuerwehrmann. Und da waren wir schon ein bisschen angepisst, weil halt die Schwergewichtsszene, die hat da so vor sich hingetümpelt. Da ist nichts mehr passiert. Und wir haben darauf hingefiebert, dass dieser Kampf endlich stattfindet.
Exakt. Du hast es perfekt zusammengefasst. Deshalb würde ich sagen, kommen wir auch gleich mal zu UFC 250. Und ich muss sagen, klar, ich habe so eine kleine Casual-Veranlagung. Das heißt, ich reg mich auch gerne im Vorfeld über Fightcards auf und sage halt, ne, ach, da, so geil wird das gar nicht und so weiter. Und klar hatte ich so ein Gefühl, dass UFC 250 richtig lahm wird. Aber umso geiler wurde es dann. Also ich muss wirklich sagen, das war ein wirklich sehr, sehr, sehr geiles Event. Super Fights. Klar, das Main Event war leider zu eindeutig. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber ich würde dann gleich mal mit dem ersten Fight auf der Main Card anfangen. Sugar Sean O'Malley hat wohl einen wirklich ultra geilen Knockout geliefert und damit gleich mal einen guten Start in den Abend gebracht, oder?
Ja, das war schon spektakulär. Er hat einen starken, erfahrenen Gegner gehabt. Das ist kein leichter Gegner gewesen. Und trotzdem hat er Eddie Wineland eigentlich die ganze Zeit irgendwie in Kontrolle gehabt. Er war sehr selbstbewusst, er war dominant. Also der hat schon diesen Killer-Instinkt, er hat auch dieses Star-Potenzial. Und er hat natürlich dann auch in Conor McGregor-Manier den Kampf beendet. Also er hat mich so ein bisschen an Conor erinnert. Diese Kaltschnäuzigkeit, dieses Coole, wie er da die rechte Gerade reingehauen hat und dann auch dieses Weggehen vom Gegner, das hat schon Eindruck hinterlassen bei mir, definitiv.
Ja, jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wie geht's weiter? Sean O'Malley braucht jetzt einen gerankten Gegner und ja. Da machen sich natürlich viele Sorgen. Wird das nicht zu früh sein? Ist das nur ein Hype-Train? Wir hatten viele gehypte Kämpfer in der Vergangenheit. Die einen haben sich bewiesen, zum Beispiel ein Adesanya. Ja, bei den anderen.
Ein Gilbert Burns auch.
Genau. Und bei den anderen lief es nicht so rund. Darren Johnny Till.
Walker.
Oder Johnny Walker, genau. Oder ein Darren Till, der jetzt aber wieder zurück in der Siegesserie ist, nachdem er gegen Kelvin Gastelum beeindruckend gewonnen hat.
Das stimmt. War ein mega Fight. Großer Respekt an ihn, also Wahnsinn.
Genau.
Wahnsinn.
Und das ist immer das Problem. Ist es zu früh für Sean O'Malley, einen wirklich Top-Fighter aus dieser Gewichtsklasse zu bekommen oder nicht? Und das werden wir dann wohl sehen in einem Kampf.
Ich bin jedenfalls mega drauf gespannt und ich denke, man muss ihm jetzt die guten Gegner geben, weil er ist einfach heiß und du kannst dich natürlich auch gegen schlechtere Gegner verbrennen. Das ist dann auch schade, da die Energie zu verschwenden. Und auch er selber braucht natürlich für sich persönlich den Anspruch, stärkere Gegner zu kämpfen. Das kann ja auch Motivation sein. Und wenn man ihm so einen vermeintlich schwächeren Gegner gibt, da kann der Schuss auch mal nach hinten losgehen, weil man einfach nicht diese richtige Motivation findet. Aber bekommt er jetzt einen guten Gegner, dann wird er mit Sicherheit nochmal eine Schippe drauflegen, an seine Grenzen gehen, er wird hochmotiviert sein. Und ich denke, der Junge braucht das, der ist heiß.
Genau, dann hatten wir als nächsten Fight Neil Magny versus Anthony Rocco Martin. Ja, war ein guter Kampf, aber war jetzt auch nichts, wo ich vom Stuhl umgefallen bin oder von der Couch. Das heißt, es war schön anzusehen, war doch relativ knapp, aber viele nennenswerte Dinge, finde ich, hatten wir nicht gesehen, vor allem, weil beide Kämpfer einfach nicht wirklich die relevanteste Zukunft haben in der UFC. Das mag jetzt sehr böse klingen. Wir werden das aber im Vorfeld erklärt, dass Neil Magny zum Beispiel immer, wenn er in Richtung Contender kam, immer die wichtigen Kämpfe verloren hat.
Ja. Ne? Ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. War ein solider Kampf. konnte man gut anschauen. Aber im Vergleich jetzt zu den anderen Dingen, die da noch passiert sind, ja, ich will jetzt nicht sagen, war das der schlechteste Kampf oder der unspektakulärste. Ja, aber wenn man jetzt ein Ranking machen würde, dann wäre halt das der unspektakulärste Kampf gewesen. Auch wenn beide gut abgeliefert haben. Also kann man jetzt nichts sagen. War schön anzuschauen, waren gute 3 Runden. Aber das Richtige, die richtigen spektakulären Sachen haben halt gefehlt.
Genau.
Haben wir dann aber im nächsten Kampf wieder gehabt.
Ja, was eine Überleitung, Matthias. Aljamain Sterling versus Corey Sandhagen. Und ganz ehrlich, klar, wir sehen jetzt nächsten Monat Peter Yan versus Jose Aldo. Aber wie gerne würden wir wahrscheinlich alle Peter Yan versus Aljamain Sterling sehen. Unfassbar geiler Kämpfer. Wunderschöne Submission. Sehr, sehr eng war diese Submission auch. Ich meine, Corey Sandhagen, da sind ihm auch kurz die Lichter ausgegangen. Und allgemein muss man einfach sagen, unfassbar athletisch, schnell, starkes Ground Game. Was fehlt ihm?
Dem fehlt gar nichts. Das ist, jetzt geht das Rollo runter, wie beim letzten Mal, als wir aufgenommen haben. Das nur am Rande. Aber kommen wir zurück zum Thema. Nein, der Typ hat ganz klar Superstar-Potenzial. Ich meine, der Junge sieht klasse aus. Der hat einen gestählten Body, der sieht aus wie aus dem Ei gepellt. Der kann im Stand kämpfen, der kann am Boden kämpfen. Und wir dürfen nicht vergessen, Corey Sandhagen, das ist kein Fliegenschiss. Das ist ein richtig guter Fighter. Und den hat er in der kurzen Zeit alt aussehen lassen. Das war schon ziemlich beeindruckend. Ich meine, das sind Top-5-Kämpfer, beides. Ja, Wahnsinn, wie der den abgefressen hat. Auch hier wieder an der Stelle unheimlich selbstbewusst, dynamisch, explosiv. Also die wollen es wissen. Der geht nach vorne, der hat keinen Respekt gehabt. Und wie gesagt, wir reden jetzt nicht von einem schlechten Kämpfer. Corey Sandhagen hat wirklich Top-Leute geschlagen und ist ja auch jetzt immerhin noch Top 4 im Ranking. Und trotzdem, der hat sich durch nichts beeindrucken lassen. Der ist durch den durchmarschiert wie ein heißes Messer durch Butter und mit einer tollen Submission gewonnen. Also ich war echt beeindruckt. Der Junge wird uns noch Spaß machen und ich denke mal, es wird nicht lange dauern. Dann wird er um Titel kämpfen. Muss um Titel kämpfen, ganz klar.
Ja, jemand, den man mit dem man auch wieder im Bantamgewicht rechnen muss, ist Cody Garbrandt. Denn der kämpfte im Co-Main Event gegen Rafael Assunção. Und das war ein Kampf, auf den haben wirklich alle geschaut. Die Frage war, wie stark kommt Cody Garbrandt zurück? Und ja, in der zweiten Runde, vor allem gegen Ende dann natürlich hin, hat er dann gezeigt, dass er es immer noch kann, dass er diese Intelligenz hat und dass er dieses Skillset hat. Er muss es bloß nutzen. Das beschreibt, denke ich, ein Cody Garbrandt am allerbesten. Er ist ein unfassbar guter Kämpfer, aber er muss dieses Potenzial auch verwenden.
Ja, hast du schön gesagt. Man hat in dem Kampf gemerkt, dass er schon am Anfang gebraucht hat, bis er reinkommt in den Kampf. Er war nicht ganz so locker wie sonst, aber mit fortlaufender Zeit habe ich schon das Gefühl gehabt, dass er immer sicherer wird. Er hat nach wie vor diese Schnelligkeit, diese Explosivität. Er hat auch eine extrem gute Schlagtechnik. Also er setzt die Hüfte ein, die Schulter ist alles dahinter. Das sieht man ja auch in seinen vergangenen Kämpfen. Da hat er ja schon einige brutal K.O. geschlagen. Das Einzige, was mir halt immer wieder auffällt bei ihm, er geht in seinen Kämpfen durch den Schlagabtausch ein sehr hohes Risiko ein und vernachlässigt auch hin und wieder seine Deckung. Weil der in die Schläge, der gibt ja, man könnte böse sagen, der gibt 101% in die Schläge rein. Also wirklich, da steckt so eine Dynamik, so viel Power hinter. Und dann neigt man natürlich auch immer dazu, wenn man so hart zuschlagen will, die eigene Deckung, die Defensive ein bisschen zu vernachlässigen. Und das ist ihm halt in den vergangenen Kämpfen zum Verhängnis geworden. In diesem Kampf hat er es wieder super umsetzen können. Man hat gesehen, was das für ein starker, explosiver Kämpfer ist, der eigentlich jeden K.O. schlagen kann, da bin ich mir sicher. Aber bei seinem Kampfstil, der halt sehr offen ist, sehr aggressiv ist, kann das halt auch mal nach hinten losgehen. Man hat immer so ein bisschen Angst bei ihm, dass er etwas überpaced und sich einen Konter einfängt. Und diesmal war das Glück auf seiner Seite. Ich habe mich auch riesig für ihn gefreut, weil nach so harten Niederlagen zurückzukommen und so in den Kampf reinzukommen, so ein K.O. wieder zu machen, das, ja, da habe ich einfach riesen Respekt vor. Das freut mich riesig. Und man hat auch gesehen, welche Last ihm vom Körper fällt, wie er aufgeatmet hat nach diesem K.O. und gleichzeitig aber auch, wie viel Verständnis er für seinen Gegner hatte. Das fand ich auch ganz interessant zu sehen, wie er zu seinem Gegner gegangen ist, den getröstet hat. Also da war nichts von Arroganz oder Überheblichkeit, sondern man sieht auch, er ist gewachsen als Fighter, als Mensch. Er hat gemerkt, okay, das kann auch mal schnell nach hinten losgehen. Ich kann auch K.O. gehen. Und wie gesagt, mir hat die Performance super gefallen, sowohl menschlich als auch in der Pressekonferenz, also nach dem Kampf. Also ganz, ganz fetten Daumen nach oben und ich freue mich schon drauf, wenn er das nächste Mal kämpft.
Absolut. Besser hätte man das nicht sagen können. Deshalb will ich auch zum Main Event kommen. Amanda Nunes vs. Felicia Spencer. Und ja, das war dann doch zu eindeutig irgendwie, ne? Das war dann doch zu, ja, zu dominant von Nunes. Spencer wirkte sehr, ja, sehr steif, sehr unathletisch fast schon im
Hab ich in
Vergleich.
unserer Prognose gesagt, bitte erinnere dich, Carsten. In der Prognose habe ich dir schon gesagt, wenn man das anschaut, das Training von beiden, das sind Klassenunterschiede. Da fehlt die Explosivität, die Schnelligkeit, die Dynamik. All das, was Amanda mitbringt, das hat halt bei Spencer so ein bisschen gefehlt. Und das hat sich deutlich hier im Kampf gezeigt. Man hat teilweise schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ja, der Champ mit ihr gespielt hat. Schau mal die Takedowns, wie leicht sie die Takedowns gemacht hat.
Ja, absolut.
Leicht sie am Boden mit ihr gearbeitet hat, wie viele Treffer, also da muss man Spencer ein Kompliment machen. Die hat natürlich auch ein paar Dinger eingesteckt. Also es ist schon ein zähes Mädel. Also Kämpferherz hat die. Aber gut, das war natürlich auch nicht gesund, die Trachtprügel, die sie bekommen hat. Die sah schon ziemlich verbeult aus. Und manchmal hat man zwischendurch schon das Gefühl gehabt, na, ob vielleicht jetzt vielleicht eine Ecke doch abgebrochen wird und der Coach sagt, komm her, du hast genug abbekommen, war schon grenzwertig. Also war so in Ordnung, dass sie durchgekämpft hat, auf jeden Fall. Aber es war schon extrem beeindruckend, wie überlegen Amanda war. Da war in einer Runde nur eine kleine Chance zu sehen für Felicia Spencer.
Ja, ich denke auch, man hätte den Kampf quasi nach der vierten Runde abbrechen können. Dass Felicia Spencer viel einstecken kann, haben wir auch im Fight gegen Cyborg gesehen, aber damit gewinnt man halt nichts. Ne? Sie hätte jetzt 5 Runden lang auf gut Deutsch auf die Fresse bekommen. Und ja, es war keine Challenge für Nunes. Das war doch ein sehr, sehr eindeutiges Ding. Aber ich freue mich, denn ich habe Main und Co-Main Event ja im letzten Podcast getippt und Erfolgsquote liegt ja scheinbar bei 100%. Da Cody Garbrandt, ich wusste ja, dass er gewinnt.
Da war ich mir
Cody
nicht sicher.
Garbrandt.
Cody war ich mir echt nicht sicher. Ja, das,
Ja.
aber bei Amanda Nunes, da glaube ich, waren wir uns beide einer Meinung.
Ja, absolut.
Aber ja, die Frage ist halt, wie soll es jetzt mit der Frau weitergehen? Conor McGregor hat gesagt, er hat keine Motivation mehr, er sieht keinen Reiz mehr. Welchen Reiz kann diese Frau noch sehen? Also was würde sie noch ansprechen? Ich meine, für sie ist halt blöd, weil ich kann mir vorstellen, als Fighter willst du natürlich auch richtig Kohle verdienen. Aber damit du richtig Kohle verdienst, musst du halt die dementsprechenden Kämpfe machen, die Money Fights. Und Money Fights kannst du halt nur machen, wenn du auch große Gegner kämpfst. Aber wen hat sie jetzt noch als Gegner? Wer soll diese Frau herausfordern? Wenn man den Worten von Dana White glauben kann, er hat das so ein bisschen angedeutet, dann wird es vielleicht irgendwann zum Duell Amanda Nunes gegen Wiley Zhang kommen.
Ich dachte eigentlich, dass Dana White meint, dass Schewtschenko gegen Weili Zhang kämpfen soll. Das
Also
würde
er hat auf
aber.
jeden Fall gesagt, Schewtschenko zum dritten Mal gegen Nunes, da hätte er keinen Bock drauf, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne?
Genau, und dass er für Schewtschenko eher einen Kampf gegen Weili Zhang sieht. Aber es kann auch sein, dass ich da
Gut
was
möglich,
vertausche.
ich hab das nur überflogen, ich bin da
Ja.
jetzt auch nicht sicher.
Ja.
Aber wie gesagt, letztendlich spielt ja keine Rolle. Was machen wir mit Amanda Nunes? Hast du eine Idee?
Ich muss mal schauen. Ich meine, hat Holly Holm mal wieder einen Kampf gewonnen? Weil dann könnte man ja eigentlich Holly Holm mal wieder einen Titelkampf geben.
Ja, war ja schon lange nicht mehr.
Ja, es ist einfach ein Running Gag, der, glaube ich, nie alt wird. Ja, sie hat tatsächlich, sie kämpft tatsächlich am 1. August im Main Event.
Okay. Fight Night.
Ja. Gegen Irene Aldana.
Ah, Hab ich jetzt gar nichts auf dem Schirm. Also Holly Holm natürlich auf dem Schirm, aber
ich weiß doch gar nicht, was für eine Fight Night. Ah ja, okay. Ja, scheinbar soll es dann eine Fight Night geben mit Holly Holm im Main Event. Mhm. Ansonsten, ja, vielleicht kommt irgendwann mal Cyborg zurück. Vielleicht Ronda Rousey, wobei das jetzt natürlich ganz abgespaced klingt.
Das ist mega abgespaced, ja.
Aber vielleicht Durandami. Ich meine, Durandami hat Nunes schon hier und da Probleme bereiten können.
Ja, ist halt eine gute Standkämpferin, eine gute Kickboxerin. Die hat eigentlich einen ordentlichen Fight gemacht, aber letztendlich, ja, wird es im zweiten Kampf nicht anders aussehen.
Letztendlich ist Amanda Nunes einfach Amanda Nunes und damit auch die beste Frau der Welt, wenn es ums MMA geht. Dementsprechend gibt es da keine wirkliche Challenge.
Ne? Ja, ich finde halt auch, wir haben wirklich bei den Frauen auch nur 3, vielleicht 4 Frauen, die auf diesem Niveau kämpfen. Und dann hört es schon auf.
Ja, wir müssen natürlich auch das Gewicht beachten. Ne? Das klingt bei den Frauen zwar immer so, ja, die kämpfen alle in der gleichen Gewichtsklasse, aber keiner würde auf die Idee kommen, Demetrius Johnson jetzt gegen Max Holloway kämpfen zu lassen. Ne? Ja. Einfach mal so als Beispiel. Und so eine Weili Zhang kämpft halt schon in einer sehr, sehr niedrigen Gewichtsklasse. Natürlich haben wir Top-Level-Fighter. Weili Zhang, Joanna, Rose, Jessica Andrade, Valentina Shevchenko, aber Nunes ist doch nochmal ein Ticken schwerer. Das dürfen wir nicht vergessen.
Ja.
Und die würden dann alle hochgehen, um gegen Nunes zu kämpfen und naja, meistens ist es halt so, wenn die eine
Gewichtsklasse hochgehen. Ja, wobei, eine Jessica Andrade sehe ich jetzt nicht auf dem Niveau wie eine, wie gesagt, ich sehe da die einzige, die Weili Zhang, vielleicht auch Rose Namajunas, aber da muss man halt gucken, die hat auch noch nicht so viele Kämpfe auf dem Buckel, hat auch ihre Niederlagen und die muss jetzt erstmal wieder ihr Comeback machen, mal gucken, wie sie da reinkommt. Schwierig. Also wir haben
schauen
echt
wir einfach
viele, ja, die auf dem Niveau fighten können.
Ja. Und das wär's dann auch schon mit UFC 250.
Das stimmt, ja. Alles in allem war es ein schöner Event.
Super, ja. 1A. Also ich
kann man nicht meckern.
Ja.
Auf der anderen Seite, eigentlich waren ja 2 Kämpfe viel zu schnell zu Ende. Also so die Mega-Fights, man könnte jetzt als Kritiker sagen, na, also die Mega-Fights waren es ja jetzt doch nicht, weil 2 Kämpfe waren schnell zu Ende. Und der Main Event war zu einseitig, als dass man sagen kann, Spitzenkampf.
Ne? Ja, aber ich fand's gut. Also ich hab's nicht bereut, dass ich mich da wach gehalten habe die ganze Nacht über.
Ne? Nein, ich auch nicht. Also ich hab's genossen, aber ich genieße es im Moment eh, weil das mögen mir die Zuhörer verzeihen. Am Wochenende läuft doch nur Schrott im Fernsehen, oder?
Ich schaue nur sehr, sehr selten Fernsehen sowieso.
Ich guck, da ist auch nichts, was du gucken kannst. Also da ist man da dankbar, wenn man so eine Nacht hat mit so einem Event. Da lege ich mich lieber vorher aufs Ohr und penne und stehe dann nachts auf und habe dann wenigstens Live-Sport, der gut gemacht ist, wo wirklich Unterhaltung gebracht wird, als dieser ganze Rotz, der teilweise im Fernsehen läuft oder irgendwelche Actionfilme, die wiederholt werden. Also nee, da ist man echt froh, dass im Moment die Veranstaltungen stattfinden. Und ich finde, im Gegensatz zum Fußball kommt dieses Kämpfen ohne Zuschauer noch relativ gut rüber. Beim Fußball finde ich es irgendwie ein bisschen schlimmer. Ich habe mir das eine oder andere Fußballspiel angeschaut, auch nur in der Zusammenfassung, nicht das komplette Spiel. Aber da denkst du, das ist so eine Dorfmannschaft, die da kickt. Also da kommt überhaupt keine Stimmung rüber. Während beim Kämpfen taucht man schon so ein bisschen in diesen Käfig ein. Man erlebt das alles hautnah mit und dann kann man das Publikum, das fehlt, schon irgendwie ausblenden, finde ich.
Ja, ich bin allgemein kein Fußballfan. Also
weiß ich,
ich weiß. Ich bin dieser Casual-Fußballfan, der zur WM und EM halt mal schaut, ne?
Genau.
Aber Bundesliga Ich hatte nie so das Gefühl, dass 90 Minuten lang dasselbe Spiel, finde ich halt, ja, irgendwie langweilig. Ich weiß auch nicht.
Aber sag mal, was sagst du denn zu diesem kleinen Käfig? Ist dir das mal aufgefallen, wie mini der ist?
Ja, mir, vor allem fällt es sehr, sehr schnell auf, da die Kämpfer immer sehr schnell schon am Zaun sind, ne?
Ja, Wahnsinn.
Das heißt, es wird sich kaum bewegt und schon hat der Kämpfer hinter sich keinen Platz mehr. Mhm. Das stimmt.
Und das zum Beispiel wäre so ein Ding für einen Rückkampf Khabib gegen Conor. Wäre das ein ganz schlechtes Ding für einen Conor, finde ich.
Ja klar, weil er ist sehr schnell gegen den Zaun gedrückt und ja, dann kommt der Double Leg Takedown und die Beine sind umklammert.
Ende Gelände, also für den wäre das das Schlechteste, was passieren könnte. Ich glaube, Conor ist gut daran gelegen, dass er nicht in diesem Käfig kämpft, in diesem kleinen Käfig, weil gerade für diejenigen, die gerne im Stand kämpfen, kann das schon ein Problem werden. Da ist nicht so viel Platz.
Du weißt ja, wie es ist. Conor ist ja eh zurückgetreten, von daher...
Ja, der kämpft ja nie wieder.
Nee,
ja.
Conor kämpft nie wieder, von daher...
Masvidal kämpft nie wieder.
Masvidal
kämpft nie wieder.
Die gehen alle zu Bellator.
Henry kämpft nicht wieder.
Die gehen alle zu Bellator, weiß man doch.
Ja, aber wie ist denn deine Meinung, Carsten? Wie ist deine Meinung? Ich meine, offensichtlich sieht es ja so aus, dass die Fighter aus dem Grund nicht kämpfen, weil sie sich zu schlecht bezahlt fühlen. Vielleicht mit Ausnahme von Conor, der einfach sagt, er hat keinen Bock mehr. Man würde ihm keine tollen Kämpfe anbieten. Dazu hast du ja schon ein Video gemacht auf YouTube. Also schaut da mal rein, wenn ihr Interesse an der Meinung von Conor McGregor habt und auch der von Carsten. Aber wie sieht das mit anderen Kämpfern aus? Ein John Jones, der sich beschwert, dass er zu wenig Geld bekommt? Oder ein Masvidal oder ein Henry Cejudo? Wie ist deine Meinung dazu?
Das Problem ist, dass wir halt die Zahlen nicht kennen.
Ja.
Wenn es jetzt heißt, Masvidal verlangt 20 Millionen für seinen Fight gegen Usman, dann ist klar, das ist Quatsch. Wenn ihr jetzt sagt, ohne die Zahlen, wie viel verdient er jetzt und wie viel verlangt er, kann man halt sehr schwer nur sagen, ob das Bullshit ist oder nicht. Aber prinzipiell denke ich nicht, dass sie ernst machen. Ich denke auch nicht, dass Conor ernst macht. Wahrscheinlich, weil die UFC einfach nicht an McGregor vs. Anderson Silva interessiert. Ich denke schon, dass die alle noch weiter kämpfen werden, weil, das ist klar, in der UFC gibt es nun mal die meiste Publicity und die meiste Kohle. Und dementsprechend wäre alles andere, also John Jones bei Bellator, also über sowas braucht man gar nicht reden. Vielleicht will er sich im Boxen versuchen, aber ansonsten sehe ich da keine andere Alternative, sowohl für Masvidal als auch für John Jones. Vor allem Masvidal sollte das in meinen Augen nutzen, weil jetzt ist er auf dem Höhepunkt seiner Karriere, ganz klar. Und wenn man an der Spitze steht, dann geht's halt nur noch bergab. Ne?
Ich meine, die werden ja auch alle nicht jünger. Die Zeit läuft ja auch ein bisschen
genau,
weg.
Genau, das ist es.
Und Masvidal hat jetzt auch schon einige Kilometer auf dem Buckel. Der ist schon lange im Fight-Business drin. Ich sage mal erstmal so vorne ab. Ich verstehe beide Seiten. Und mir fällt es natürlich auch schwer, da Partei zu ergreifen für eine Seite, weil wir halt die wirklichen Zahlen nicht kennen. Und was da so durch die Presse und durch die Medien geht, da darf man halt auch nicht alles glauben. Fakt ist, wir kennen die Verträge nicht. Die kennt nur der Dana White und wahrscheinlich der Kämpfer selber oder sein Manager. Aber wir haben da keinen Einblick und man darf halt auch nicht alles glauben, was dann mal so auf YouTube erzählt wird. Das Zweite ist, es ist natürlich immer schwierig, wenn Kämpfer gerade ihren neuen Vertrag unterschrieben haben, sich dann ein paar Tage später beschweren. Ich meine, das kenne ich halt bei meinem Sponsor auch. Ich habe schon für viele Sponsoren gearbeitet und dann unterschreibst du den Vertrag und bist halt zufrieden, hast es ausgehandelt und 3-4 Wochen später merkst du auf einmal, ja, die Firma verdient so viel Geld und die verdient so viel Geld mit dir und laberababer, ja, aber was soll ich dann machen? Ich habe diesen Vertrag halt unterschrieben, dann hätte ich halt früher besser verhandeln müssen. Und bei Masvidal ist ja wohl auch so gewesen, dass er nicht vor allzu langer Zeit einen Vertrag unterschrieben hat. Und er hat es halt so dargestellt, als hätte er keine andere Wahl gehabt, als hätte er diesen Vertrag unterschreiben müssen.
Genau.
John Jones wiederum. Ich meine, sind wir mal ehrlich, John Jones ist ein super Fighter, aber er ist halt auch nicht gerade der Saubermann schlechthin. Er hat sich natürlich auch bei seinen Fans und auch bei der UFC natürlich versaut mit seinen Dopingskandalen, mit seinen Dingen, die neben dem Sport passiert sind. Das hat zwar ein Conor McGregor auch gemacht, aber der hat halt auch nochmal einen anderen Superstar-Bonus als einen John Jones. Und es waren natürlich auch nicht so gravierende Straftaten wie bei einem John Jones. Das kratzt natürlich auch am Image. Und dann kann es natürlich auch schon mal sein, dass der ein oder andere Sponsor sagt, na gut, da rudern wir halt ein bisschen zurück. Also auch eine schwere Situation in meinen Augen für ihn. Da jetzt so zu trommeln und dann sich zu beschweren, dass er einen Kampf im Schwergewicht da nicht bekommt. Komisch alles. Also, ich weiß es nicht. Man muss beide Seiten sehen und am Ende des Tages ist es ja so, es gibt halt auch nicht viele andere Fight-Organisationen, die mehr Geld bezahlen. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Und wir dürfen auch nicht denken, dass man im Boxen so viel mehr Geld verdient. Wir schauen natürlich beim Boxen immer auf die absoluten Superstars im Schwergewicht, wie auf einen Wilder oder einen Tyson Fury. Aber da gibt es ja noch viele, viele, viele andere Boxer und viele, viele andere Gewichtsklassen. Und die machen auch nicht die fetten Börsen. Also die müssen auch für ein schmales Geld kämpfen. Da gibt es auch viele, viele
Ja,
Ungerechtigkeiten.
aber.
Da sind halt so ein paar dicke Fische oben, die halt abschöpfen. Aber insgesamt ist Boxen jetzt auch nicht der Sport, wo ich mal so ruckzuck reich werde. Ne?
Ja, natürlich, natürlich. Aber ist der springende Punkt ist doch, dass ein Wilder auch nur in Anführungszeichen nur 800.000 Pay-per-Views verkauft. Und das hat ein Jones auch gemacht im zweiten Fight gegen Cormier, meine ich. Und trotzdem verdient John Jones nur ein Bruchteil davon, was ein Wilder verdient. Und ich glaube, darum ging es John Jones, verstehst du?
Ja, das ist ja vollkommen okay. Ich sage ja nicht, ich würde auch nie behaupten, dass die UFC-Kämpfer genug Geld bekommen. Ich finde auch, es ist relativ wenig für den Einsatz, den sie bringen. Aber wie kann man es halt letztendlich machen, dass sie mehr verdienen? Oder warum wird da nicht vorher vertraglich dann besser verhandelt? Weil sie keine Alternative haben, ist da praktisch der Druck so groß, dass sie sagen, entweder ich nehme den UFC-Deal oder ich bin arbeitslos und anscheinend ist Bellator nicht finanzstark genug, um die halt aufzufangen, dass ich wirklich sagen kann, okay, pass auf, das ist mir scheißegal, dann gehe ich halt zu Bellator, Hauptsache die Kohle stimmt. Das scheint ja auch nicht möglich zu sein. Also letztendlich ist es dann schon so, und da kann ich die Kämpfer wiederum gut verstehen, letztendlich sind denen die Hände gebunden, sie sind so ein bisschen eine Geisel der UFC.
Sie haben sich das aber, ja, es ist immer schwierig zu sagen, die haben sich das aber auch ausgesucht, ne, aber,
Ja.
naja, ne, das ist sehr, sehr, sehr komplexes Thema und so ein Thema ist halt nicht einfach gelöst mit, ja, wir geben denen dann halt mehr Geld, weil auch die UFC hat einen Besitzer, einen Eigentümer, auch Dana White hat einen Chef, ne, deshalb, ist das immer doch ein bisschen komplizierter. Ich denke einfach, dass sie, ja, was ich mir auch gut vorstellen kann, ist klar. Dana White hat etwas in die Richtung gesagt, von wegen, Khabib hat ein, wie hat er das genannt? A shitload of money hat er verdient, ja, also wirklich ultra viel hat Dana White gesagt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich dann ein John Jones fragt, hey, wieso hab ich nicht so ein shitload of money verdient? Ne, warum habe ich nicht so viel verdient? Und wenn es ein Henry Cejudo vormacht, ja, und ein Masvidal und ein Jon Jones und so weiter nachzieht, es kann schon sein, dass es dann eine Art Dominoeffekt gibt. Keiner will der Erste sein, aber sobald der Erste die Hand
Ja,
hebt,
genau. Ja.
genau, ne, und sagt, ich stelle mich jetzt dagegen, machen die anderen dann doch mit. Aber keiner wollte der Erste sein und der Buhmann sein.
Ja.
Und vielleicht bewegt sich jetzt etwas, denn eins ist klar. Wenn da viele wichtige Namen sagen, sie machen da nicht mehr mit, dann muss die UFC handeln. Aber auf einzelne Kämpfer kann die UFC definitiv verzichten.
Ja, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, jetzt könnte man mit böser Zunge sagen, ja Leute, ihr seid ja selbst dran schuld. Ein Conor McGregor hat es ja auch geschafft, seinen Marktwert hochzuschießen.
Ja, aber McGregor ist, ne, ist auch so eine Once-in-a-Lifetime-Story, was McGregor da aufgebaut hat. Also ja. Ich denke nicht, dass wir in den nächsten Jahren jemanden mit dem Star, nicht Potenzial, sondern ich denke nicht, dass wir in den nächsten Jahren einen so großen MMA-Star sehen werden, wie es ein Conor McGregor nun mal ist.
Schön, dass du es gesagt hast, aber die anderen messen sich natürlich an den Gagen, die auch ein Conor bekommt. Da möchten sie ja auch gerne hin.
Ja.
Denke ich schon, dass denen das so ein bisschen auf der Zunge brennt. So nach dem Motto, ey, wir sind doch auch Stars in diesem Sport und die UFC verdient so viel, bunkert die Millionen auf dem Konto, dass der Dana sich sogar eine Insel kaufen kann. So kam es ja zeitweise rüber. Warum würden da nicht mehr Prozente an uns ausbezahlt? Wobei, das sind auch wieder Dinge, die wissen wir nicht zu 100%. Das ist halt jetzt mal so in den Raum geschmissen worden, dass zum Beispiel beim Football oder beim Basketball roundabout 50% der Einnahmen auf die Athleten zurückfallen und bei der UFC wären es halt nur 18%. Aber ich, wie gesagt, ich kann es null beurteilen, ob diese Zahlen stimmen und wo diese Zahlen herkommen.
Ja, deshalb ist es halt alles so ein Mutmaß. Und deshalb würde ich sagen, beenden wir am besten auch das Thema. Das ist halt das Problem, wir kennen keine Zahlen und so weiter. Weißt du, wir wissen einfach nicht, was kriegt ein John Jones und wie viel will er. Dasselbe mit Masvidal, dasselbe mit Cejudo. Ne? Ja. Und ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wem ich glauben soll, wenn Jones das eine sagt und Dana White das andere. Weil, naja.
Das Problem, ja.
Beide haben halt ihr Image.
Wir haben beide ihre Argumente, beide haben gute Argumente, so dass es für Außenstehende unheimlich schwierig ist, einen Meinungsfindungsprozess abzuschließen. Man kann halt immer nur mutmaßen und man wird halt immer dem Recht geben, zu dem man halt mehr Sympathien hat.
Ja, und beide sind halt bekannt fürs Lügen. Sag ich dir halt, wie es ist. Ne, ich meine, ja, ich reg mich bei sowas immer ziemlich schnell auf, aber naja, John Jones hätte vielleicht darauf achten sollen, nicht zweimal zu dopen. Vielleicht, ne, wäre es dann halt was geworden mit den krassen UFC-Deals. So blöd es klingt, aber man muss da natürlich immer drauf schauen, was hat der Kämpfer bisher erreicht und auch Masvidal. Masvidal ist natürlich ein beliebter Fighter, aber er ist doch
mittlerweile
ganz
wieder. Hat aber auch in der Vergangenheit auch, hat das mal schleifen lassen, hat da auch im Training sich ein bisschen hängen lassen und hat dann nicht mittelmäßige Kämpfe, aber er hat auch Kämpfe verloren, muss man auch sagen.
Ich rede über den Masvidal seit diesem Darren Till-Fight, nicht 2017 Masvidal, der quasi relativ irrelevant war im Welterweight. Aber Masvidal geht auch hier einem Titelfight gegen Usman aus dem Weg. Das ist doch dieselbe Geschichte.
Was ich dann auch wieder nicht verstehen kann.
Warte kurz. Das ist doch dieselbe Geschichte wie Nate Diaz, der gesagt hat, ja klar kämpfe ich gegen Woodley um den Gürtel, wenn ich 10 Millionen bekomme. Ist ja Bullshit. Ne? Also, ich weiß nicht, aber wenn Masvidal sagt, er will der Champion sein, dann hätte er vermutlich den Kampf auch angenommen und die UFC wird ihm da auch keinen Hungerlohn geben. Wird nicht sagen, für 8,50 Euro die Stunde stellst du dich jetzt in den Käfig.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Das wäre das große Ding gewesen. Da fällt es einem dann auch wieder schwer nachzuvollziehen, warum er diesen Kampf abgelehnt hat. Und da ging es ja auch wieder hin und her. Usman hat das eine erzählt, Masvidal hat das andere erzählt. Auch wieder so ein Ding. Wem will man da Glauben schenken? Nur Fakt ist auch, Usman kämpft jetzt, Masvidal nicht.
Ja, Usman, muss man aber auch dazu sagen, verkauft halt keine Pay-Per-Views. Usman ist beliebt, okay, aber keiner zahlt $70, denke ich, um Usman kämpfen zu sehen. Dafür, okay, sein letzter Kampf war richtig geil gegen Covington. Aber der Fight gegen Woodley war zum Beispiel für einen Casual-Fan und die UFC braucht diese Casual-Fans, weil das einfach die bedeutend größere Mehrheit ist, war der Fight gegen Woodley langweilig.
Ja, gut. Wie gesagt, eine Never-Ending-Story. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, bevor wir jetzt zum Ende kommen, wir haben ja noch diese aufregende Fight Night am Wochenende.
Ach, stimmt. Alexander Volkanovski trifft auf Curtis Blaydes. Das Event steht jetzt am Wochenende an, ne?
Ist es am Wochenende schon? Oder ist nicht dieser Frauenkampf am Wochenende?
Ach, stimmt das.
Ja. Helf mir mal auf die Sprünge.
Nein, doch, du hast recht. Ich habe da einen ganz witzigen Tweet gelesen. Und zwar, warte kurz, ich habe es hier gleich, Scheduled Events. So, dann haben wir, ja genau, Jessica Eye versus Cynthia Carvillo, Fight Card allgemein, Carl Robertson versus Marvin Vettori, wir haben Mirab Dvalishvili gegen Ray Borg, Andre Fili gegen Charles Jordan und Jordan Espinosa versus Mark De La Rosa. Ja, ich habe da einen witzigen Kommentar auf Twitter gelesen, da hat einer geschrieben, egal ob Zuschauer erlaubt sind oder nicht, die Halle würde gleich aussehen.
Natürlich schon böse. Ne?
Fand ich aber gut, fand ich wirklich witzig. Klar, ist ja ist halt eine typische Hauptsache, es läuft was, Fight Night. Finde ich persönlich, ne, also, ne, ja.
Ich werde es auf jeden Fall gucken, also ich, das ja. Sind auch hier dieser Co-Main-Event, der Marvin Vettori, den sehe ich ganz gerne, der macht eigentlich spektakuläre Sachen, der und Ray Borg, gut, ja, geht auch nicht so schlecht. Seinen Gegner habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, da fällt mir jetzt nicht ein, aber der hat die letzten Kämpfe gewonnen, das weiß ich. Muss man mal schauen. Vielleicht wird es ja, wenn man wenig Erwartungen hat, dann kann man ja nur positiv überrascht werden.
Genau. Damit würde ich sagen, beenden wir auch diese Episode. Matthias, Schlusswort gehört wie immer dir.
Ja, ich würde sagen, das war diesmal etwas ausführlicher. Ich denke, wir haben die halbe Stunde diesmal auf jeden Fall geknackt. Hat wie immer Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Und ja, wir freuen uns, glaube ich, auf die großen Events, die geplant sind und hoffen, dass sich keiner der Kämpfer verletzt oder dass irgendein Corona-Kack oder sonst was dazwischen kommt. Denn dann haben wir wirklich 2-3 Auseinandersetzungen, die richtig fett sind. Allen voran DC gegen Stipe. Das ist natürlich der Hammerfight schlechthin. Da, ja, da werden wir einiges dann noch zu talken haben. Aber so warten wir es erstmal ab. Nächste Woche sprechen wir uns dann wieder. Ich freue mich. Bis dahin, bleibt gesund, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bleibt uns treu. Dankeschön.